Thomas.
Wolfgang.
Grüß dich.
Ist mal wieder Montag, ne?
17.21 Uhr.
Ach so, siehst du, ich wollte die Folge eigentlich aus der Perspektive des Hörenden beginnen. Ja. Aber es ist ja bei uns auch Montag.
Ja. Ein Tick später, als die meisten sie anhören, aber...
Ja, wie geht's dir?
Geht gut. Ich nehme gerade noch einen Schluck von meinem kalten Aminogetränk. Blutorange-Geschmack. Schon probiert, Thomas.
Sag mir, lohnt sich das?
Er ist großartig. Er ist mein neuer Favorite-Geschmack.
Ich finde ja Blutorange finde ich grundsätzlich als Frucht schwierig, aber als synthetisch hergestellter Geschmack meistens extrem geil und ja. Vor allem im Sommer kalt wahrscheinlich ein Wahnsinnsbrett.
Ein paar Eiswürfel drin. Schließlich bin ich hier ein Gym mit Eiswürfelmaschine. Und die Säure, das ist echt gut geworden. Die Tester hatte ich richtig gut in Erinnerung. Aber jetzt ist das finale Produkt. Ich bin echt, ist wieder so eine Limited Edition, wo ich mir direkt zu Beginn überlege, ob wir das vielleicht nicht statt Limited Edition fest übernehmen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was das Feedback ist.
Und, aber aktuell ist es eine Limited Edition, bedeutet, wenn du jetzt Bock hast, solltest du mit dem Code Thomas der Schöne mit T3AC2 dir 5% safen und jetzt zuschlagen, weil die Reverse Hyper ist wahrscheinlich auch ausverkauft. Und die war höher aufgelegt als das Blutorange-Pulver.
Jetzt bin ich gezwungen, den T3AC2-Code auch für Blutorange freizuschalten.
Das ist richtig. Ey, Deal. Wer uns die Treue schwört, der hat's verdient, Wolfgang.
Der Code ist recht populär, muss ich sagen. Also,
ja?
Ja. Letzter Schluck ist drin. Thomas,
so. Was gibt's Wolfgang, bei dir? Pass mal auf. Also, an die lieben Zuhörer. Und zwar, ich habe eine neue Kategorie mir einfallen lassen. Und zwar heißt sie eine extrem schwere Frage. Und das ist ein kleiner Cliffhanger, aber ich werde am Ende der Folge, Wolfgang, eine extrem schwere Frage stellen. Und hört euch die Folge bis zum Ende an, dann hört ihr die extrem schwere Frage. Und wenn ihr Vorschläge habt für eine extrem schwere Frage, die ich Wolfgang stellen kann, dann bitte per DM an mich und die besten schaue ich mir dann an und werde vielleicht die Kategorie bald nochmal aufrollen.
Darf ich direkt anfangen?
Ja, bitte.
Thomas, was passiert, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst gleich? Das ist meine extrem schwere Frage.
Nix. Warte mal, lass mich noch drüber nachdenken. Also wenn er sagt, meine Nase wächst gleich, ja, also das ist ja nicht gelogen. Also eigentlich sollte ja nichts passieren. Wobei ja eigentlich, ja, es ist schwierig.
Ja. Das ist mir als erstes eingefallen, dass du gesagt hast, eine extrem schwere Frage. Denn diese Frage würde ich kategorisieren als extrem schwere Frage. Was passiert, wenn Pinocchio sagt, meine Nase wächst gleich?
Ja, wahrscheinlich nichts.
Aber dann würde ja die Nase wachsen. Denn hat er ja gelogen.
Stimmt. Diese Antwort bitte per DM direkt an Wolfgang. Spamt ihm ruhig mal zu, der kriegt nicht so viele Fragen, der freut sich dann. Ja. Aber ich hatte heute einen Handwerker hier, ne? Ich habe irgendwie, ich komme zu keiner Pause in meiner Mittagspause und heute hatte ich einen Handwerker hier und ich habe mich gefragt, wie gehst du mit Handwerkern um? Also ich bin, muss ich sagen, aus meiner Erfahrung immer ein Ticken zu freundlich und verstehe mich dann immer gut mit denen und heute, ich hatte kurz Mittagspause, wollte mich noch ganz kurz hinlegen. Und als er aber vom Krieg in Bosnien wieder angefangen hat, mir zu erzählen, wusste ich, fuck, du warst wieder zu freundlich und hast zu viel mit ihm geredet. Und jetzt, dann hat er mir natürlich, ja. Aber er hat 3-4 Macken entdeckt, die er mir noch so macht, weil er mich jetzt mag. Das ist natürlich sehr cool, ja. Aber ich bin immer ein Ticken zu freundlich zu Handwerkern. Wie ist das bei dir?
Na, bei Handwerkern nicht. Lustige Geschichte. Vor 4 Wochen habe ich einen Handwerker versetzt. Das kam nicht gut an.
Nee.
Normalerweise, heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen und wir haben einen neuen Termin gemacht. Da habe ich halt kurz, ne, so. Normalerweise sind ja Handwerker, die einen versetzen. Aber in dem Fall war andersrum. Na, ich habe relativ viel Glück. Shoutout an dieser Stelle an Matze. Matze ist der Handwerker bzw. der Handwerkssupervisor meines Vertrauens seit 10 Jahren. Der er macht entweder das Handwerk selber oder findet mir die richtigen Handwerker. Und egal, was ich habe, er ist meine erste Anlaufstelle und er ist schnell, er ist zuverlässig. Guter Mann. Also Handwerker, du brauchst echt Glück oder musst eben so jemanden wie Matze haben, der einfach für jedes Gewerk einen Handwerker kennt, der zuverlässig ist und immer einen guten Job macht, was echt schwierig ist.
Also Handwerker, ein absolut hart underrateder Beruf, ja. Zumindest im Average der Gesellschaft. Handwerker können alles, was ich nicht kann, und ich brauche sie. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Handwerkernetzwerk aufgrund meiner Tätigkeit, ne, weil Handwerker haben Schmerzen. Ich kann Schmerzen und die können alles andere. Aber einen guten Handwerker zu finden, ich erinnere mich an eine Kundin, diese Geschichte ist von 2019, die einen Pool daheim hatte in ihrem riesigen Haus. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat jetzt versucht, eine Poolfirma zu finden. Sie hat sich so ein bisschen mit der verkracht gehabt, die den Pool ursprünglich gebaut hatte, hat eine neue Firma gesucht, die den Pool pflegt. Und sie hat von Frankfurt bis Heidelberg jede Poolfirma anrufen lassen. Keiner hatte Zeit. Eine Poolfirma hat gesagt, sie kommen und gucken sich das Problem an, kostet aber 600 Euro Handgeld für die Erstanfahrt. Da hat die Kundin gesagt, okay, mache ich. Die Firma hat sich nie wieder gemeldet.
Krass, oder? Also einer der Punkte, die ja ein bisschen paradox sind bei diesem ganzen Handwerk, es wird ja immer so ein bisschen assoziiert mit irgendwie Mindestlohn und, ne, und wenig Aufstiegsmöglichkeiten. Und dem ist ja definitiv nicht so. Also wenn jemand auf der Suche ist, es ist relativ einfach, schlecht bezahlte Jobs als Studierter zu bekommen. Aber wenn du im Handwerk eine Ausbildung machst und tatsächlich gut bist und gewissenhaft und zuverlässig arbeitest, also mal Handwerkerrechnungen anschauen, gerade bei Meistern, das, was abgerechnet wird, ist 80 Euro plus die Stunde. Also ja. Wenn du einen entsprechend guten Job machst, da hast du, ne, da kannst du entsprechend auch Stundensätze verlangen und die, ne, absolut berechtigt.
100%.
Absolut 100%.
Jetzt noch Fragen. Du bist also Handwerkern eher neutral gegenüber oder freundlich?
Ja, ich bin freundlich. Ich freue mich, dass sie kommen. Es sind immer, also die zu mir kommen, kommen alle über Matze. Das sind immer gute, okay, Jungs.
Ja.
Sind super nett. Für den Fall, dass sie nicht über ihn kommen würden, wäre ich definitiv etwas neutraler, beziehungsweise als guter Schwabe sehr kritisch gegenüber dem, was sie machen oder was, ja, sie nicht machen.
Ja. Zu Recht. Kannst du bitte mal auf Schwäbisch fragen, so, was macht ihr denn da? Wie klingt das?
Was macht ihr da?
Ja. jetzt habe ich noch eine Frage. Ich habe drei Handwerkerfragen vorbereitet. Ja. Die zweite Handwerkerfrage ist, gestern oder vorgestern, weil nebendran reißen sie ein Haus ab und ziehen ein neues hoch, haben sie, also samstags von 7 bis 20 Uhr darf man arbeiten. Ich war echt baff über die Arbeitszeiten. Wahnsinn. Warum darf man denn um 7 anfangen? Also jeder Beamte müsste doch, der das durchwinkt, das verstehe ich doch nicht. Die müssten doch verstehen, dass man nicht um 7 anfängt zu arbeiten. Da war ich baff und aber bis 21 Uhr gearbeitet. Eine Stunde länger. Wie würdest du reagieren, wenn dein direkter Nachbar um 21 Uhr die Bohrmaschine rauszückt? Bist du A, der entspannte Kerl und sagst, komm? Oder bist du B, der blutorange Typ, der ausrastet und gegen die Wand schlägt?
Definitiv der entspannte. Außer das wiederholt sich und wird, also wenn das ab und an mal passiert, ja. Oder wenn der Nachbar ein bisschen laut Musik macht nachts um 2, das kommt auch mal vor. Wenn das einmal im Jahr vorkommt, alles gut. Wenn das irgendwie jedes Wochenende vorkommt, nein.
Okay. Und das letzte, bist du selber Handwerker, Wolfgang? Steckt denn dir ein kleiner Schwäbe hier, Tim Taylor?
In irgendeinem Podcast habe ich das schon mal erwähnt, aber ich hatte eine komplett ausgestattete Werkbank. Und es macht mir Spaß für Momente, aber es ist natürlich ein relativ zeitaufwendiges Ding und am Ende vom Tag muss man entscheiden, in was man seine Zeit investiert. Dementsprechend meine handwerklichen Abenteuer in den letzten Jahren sind recht kurz.
Gut, siehst du, das waren die Handwerksthemen. Ansonsten eine Woche wie immer oder gab es irgendwas Besonderes bei dir?
Ich habe am Wochenende eine Doku geschaut. Und die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du sie auch gesehen hast, ist relativ hoch. Denn es ist eine Spiegel-Doku, die in den ersten 6 Tagen über 1 Million Aufrufe auf YouTube hatte.
Nee, sag mal.
Hast du nicht gesehen? Genie am Gehirn.
Nee.
Ist eine Doku von Spiegel über den Chefarzt der Neurochirurgie im Charité.
Ah, wurde mir vorgeschlagen. Ah. Wurde mir vorgeschlagen. Wie heißt er nochmal?
Dr. Vascosi.
Richtig. Und der war mal zu Gast in einer Podcast-Folge von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
Ah, okay.
Ja, daher kenne ich den. Der ist mittlerweile sehr bekannt, relativ junger Arzt. Ja. Und Neurochirurgie ist unfassbar. Und ich hatte mir damals, sorry, wenn ich unterbreche, eine andere Doku über die Berliner Charité und den Doktor, wie heißt es nochmal?
Vaschkosi,
genau. Also gibt es eine Podcast-Folge, ist schon ein bisschen her, zwei, drei Jahre. Und das ist schon spannend, wie das funktioniert. Ne? Also die schneiden ja bei vollem Bewusstsein die Schädelplatte auf und schocken spezielle Gehirnareale, zum Beispiel das Broca-Sprachzentrum, also im Broca-Sprachzentrum im Gehirn, da sind die ganzen Sprachinformationen gespeichert, wie zum Beispiel auch, dass du Dinge erkennst. Und je nachdem, wenn du einen Tumor hast, dann und der Tumor befällt zum Beispiel das Broca-Sprachzentrum, vergisst du Begrifflichkeiten. Das heißt, du wirst bei vollem Bewusstsein die Schädelplatte aufgeschnitten und dann schocken sie mit Elektroschocks, weil das Gehirn empfindet keinen Schmerz, also keine Nuzizeptoren, keine Schmerzrezeptoren, schocken sie dein Gehirn und dann wird geguckt, ob das Zentrum noch funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Und wenn es noch funktioniert und sie schocken ist es für einen kurzen Moment wie betäubt und dann hast du wirklich im OP einen Bildschirm vor dir und dann spielen sie dir Bilder ab, einen Apfel. Und dann sagst du zum Beispiel, ah, kenne ich, ja, ich weiß, was es ist, aber mir fällt der Name nicht ein. Und das ist hochinteressant und wie sie dann mit einer filigranen Handarbeit wirklich den Tumor rausschneidend entfernen können, ist bei allem meinen Hate gegen die Orthopäden immer oder nicht Orthopäden, aber also du weißt, was ich meine. Ja. Die Medizin ist ein Wunder und es ist fantastisch und es ist so beeindruckend und schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und welche Möglichkeiten da sind. So, sorry fürs Unterbrechen. Please go on.
Das war einer der Punkte, die er gezeigt hat. Diese Wach-OPs, interessanterweise, was ich auch nicht wusste, ist, du kommst ganz kurz in Narkose und dann wecken sie dich wieder auf, weil wohl dieses Schädeldecken aufschneiden, während du wach bist, nicht so cool ist. Aber sobald die
Schädel... Ich glaube eher, dass es ein Abrechnungsthema ist, aber...
Und dann bist du wieder wach und sie haben unter anderem das gezeigt, was ich bisher noch nicht gesehen hatte, dass du quasi einen Apfel anschaust, einen Hund anschaust und sie dann schocken und schauen, okay. Aber es ging eine Dreiviertelstunde die Doku und hat einige Punkte gemacht und einer der schönsten Punkte, da dieser Punkt recht branchenübergreifend ist, war der, dass sein Ziel ist, die Charité zum Top 3 Klinikum für Neurochirurgie auf der Welt zu machen und das macht er, indem er ein Umfeld schafft, in dem Grundlagenwissenschaftler, Theoretiker und Kliniker zusammen gute Wissenschaft am Patienten machen können. Und es war so ein Satz, den hat er gesagt und ich dachte, exakt so. Grundlagenwissenschaftler, Theoretiker und Kliniker machen echte Wissenschaft am Patienten.
Oh, na? Da geht sogar mein kaltes Evidenzherz auf. Könntest du dir vorstellen, ich meine, natürlich hast du viel Arbeit darin investiert, eine funktionierende Selbstständigkeit oder ein funktionierendes Business aufzubauen, aber könntest du dir, also irgendwann ist man ja auch, also irgendwann, Geld ist ja irgendwann keine Motivation mehr, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber du weißt, was ich meine, man will ja irgendwie was realisieren, Projekte entwickeln. Könntest du dir vorstellen, irgendwie nochmal ein Zentrum mit mir aufzumachen, wo es nur um qualitativ hochwertige Arbeit geht?
Vorstellen kann ich mir das definitiv. Der größte Unterschied zwischen der Medizin und der Branche, in der wir beide sind, Physiotherapie, wie alt ist die Physiotherapie?
Boah, ich habe keine Ahnung.
Physiotherapie
wird die kranke Gymnastik gibt schon ein paar Jährchen.
Also im Endeffekt Krafttraining in Form von Strength and Conditioning für Leistung gibt es im Endeffekt seit den 70er Jahren. Also die Branche ist irgendwo 50 Jahre alt, die Medizin ist um ein Vielfaches länger. Die Neurochirurgie, da macht er einen guten Punkt in einem anderen Vortrag, den ich danach von ihm angeschaut habe, dass quasi so die erste Generation der Neurochirurgen so die großen Ärzte waren und er jetzt Teil einer Generation ist, die sich sehr viel in Demut üben und quasi sich der nicht die Medizin sind, sondern sich der Medizin unterwerfen für weiteren Fortschritt und so weiter. Ne? Also die Grundidee ist gut. Die Umsetzung, ich bin nicht überzeugt, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Branche und der Markt offen sind für so ganzheitliche Konzepte. Die Medizin ist
was
ja
für
da
ganz,
schon,
was
also
für
ganzheitliche
was?
Konzepte.
Ganzheitliche Konzepte, okay.
Die Idee wäre ja, dass du im Endeffekt eine Art Trainingszentrum aufbaust, wo Grundlagenwissenschaftler, Theoretiker und Kliniker zusammen am Kunden arbeiten.
Jetzt. Also zum Beispiel, ich könnte mir das vorstellen, dass man hat quasi einen Praxisbetrieb mit Kunde kommt, möchte trainieren, und wird durchgecheckt vorher oder wenn Probleme entstehen, kann man sofort intervenieren oder Kunde kommt und hat Probleme, wird erstmal therapiert und dann wirklich sinnvoll strukturiert mit Krafttraining aufgebaut. Und nebenbei findet wissenschaftliche Forschung statt durch Themengebiete, die uns interessieren, wo man sagt, okay, du möchtest jetzt wissen, was passiert, wenn ich das und das und das mache. Sowas wäre schon geil. Also sowas. Ich meine, jetzt bin ich auch noch im Aufbau meiner Selbstständigkeit, aber ich habe ja viele Projektideen, die ich auch gerne später umsetzen möchte, wenn ich hoffentlich so gesettelt bin, dass Praxis und alles läuft. Ne? Also wie, hatte ich dir mal erzählt von meinem karitativen Projekt, diesem Tag der Therapie in Deutschland?
Nee, ist mir neu.
Nee, also ist immer noch ein ich hoffe, dass man jetzt die Baustellengeräusche nicht hört auf der Spur, weil nebendran wird immer noch abgerissen. Falls doch, dann tut es mir leid. Mein großer Traum wäre, einen Tag der Therapie einzuführen in Deutschland, wo alle Therapeuten, Osteopathen, Physios and so on karitativ arbeiten und sich quasi um Obdachlose kümmern, um Flüchtlinge, um Frauen in Frauenhäusern und auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen und die Gesellschaft wieder so ein bisschen zusammenzubringen. Die Idee kam mir damals, als dieses ganze Refugees Welcome-Thema kam. Da waren dann viele Fußball-Bundesliga-Vereine, mit denen ich zusammenarbeite, haben dann irgendwie auch so, hey, Refugees Welcome, und dann hat man sich so auch zusammengesetzt und dann habe ich gemeint, ey, wäre doch eine geile Aktion, wenn beispielsweise ein Verein sagen würde, wir stellen unsere Physiotherapeuten ab und die behandeln mal einen Tag Flüchtlinge oder so. Oder weiß ich nicht. Und jedenfalls diese Idee von einem karitativen Tag pro bono oder vielleicht mit Sponsoren, die quasi den Tagessatz zahlen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Sowas, glaube ich, finde ich ganz cool. Also das sind so Projektideen, die sind nicht ausgereift, aber sowas könnte ich mir vorstellen, dann mit 40, 50, 60 zu machen. Vielleicht unser T3AC2-Zentrum. Beste. Übrigens, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich Bock habe, mit dir zusammenzuarbeiten, Wolfgang, weil öffentlicher Rüffel jetzt an dich, ja. Du machst mir meine Patienten sperrig.
Oh.
Sag ich ganz ehrlich.
Du meinst die ganzen, die ich zu dir schicke?
Nee, meine Patienten, die mittlerweile zu dir fahren, werden als sperriger. Sie werden fast eine Behandlung wird fast unmöglich. Ich glaube, du weißt, von wem ich rede. Es ist ein Handwerker, ja. der fast nicht mehr zu behandeln ist, weil er sperrig geworden ist. Er ist so breit geworden, dass ich ihn fast nicht mehr behandeln kann. Danke für gar nichts, Wolfo, wirklich, ehrlich.
Bitte.
Ja.
Genau, mehr Fleisch ist mehr Gewebe, das du behandeln kannst. Vielleicht arbeite zu.
Das stimmt. Ich habe auch tatsächlich, vielleicht ist es noch ein ganz guter Übergang, Nachricht bekommen, Themenvorschlag für den T3AC2, Lähmungserscheinungen, zum Beispiel Bein und womit das zusammenhängen kann, was tun, wenn man sehr viel Stress hat und stressanfällig ist. Das waren zwei Themen. Ich würde sie vielleicht gerne aufgreifen und würde vielleicht mal das erste Thema machen, weil ich dazu letzte Woche einen sehr spannenden Fall hatte. Ich erzähle dir einfach mal. Und zwar hatte ich eine junge Dame, die einen schweren Autounfall erlitten hatte. Und diese Dame war im Koma für 3 Monate sogar. Und die konnte danach, also unendlich fach operiert, viele Brüche gehabt und stand aber eigentlich wieder ganz gut da. Bis auf der einen Seite konnte sie, wenn sie gestanden hat, nicht stehen, weil das Becken abgekippt ist und sie dadurch das Gleichgewicht verloren hat und umgekippt ist. Das Ganze, also beim Laufen ist dann das Problem, dass in der Standbeinphase, sagen wir rechts war das, in der Standbeinphase sinkt das Becken dann ab und dadurch hinkt sie. Kennst du so Leute, die du in der Stadt laufen siehst, die immer so ein Hinken haben? Ja. Das ist ganz häufig, also das nennt man Trendelenburg-Syndrom oder Duchennisches Hinken. Und es entsteht meistens dadurch, dass der Gluteus medius, der Piriformis und die gesamte Glutealmuskulatur, die das Becken, die Hauptaufgabe ist ja, das Becken horizontal zu halten. Und wenn die ermüdet ist, und jetzt knüpfe ich so ein bisschen an die Prozesse an aus letzter Folge mit dem Patienten, den wir uns teilen, der die Griffkraft irgendwann nicht mehr hatte. Ne? Das heißt, die Glutealmuskulatur, die Muskulatur ums Becken herum, ist ermüdet und dadurch kippt das Becken in dieser Standbeinphase immer ab, weil es nicht horizontal gehalten werden kann. Und da wurde diagnostiziert, dass der Nerv gelähmt ist. Und jetzt hat aber jemand im näheren Umfeld auch den Podcast gehört und der hat sehr findig und clever gedacht und hat gesagt, in der Reha hat diese Dame aber regelmäßig Muskelkater gehabt im Bein. das würde doch eigentlich gegen eine Lähmung sprechen, oder? Und ich meine, ja klar. Und dann sind die hergekommen zu mir, ich habe sie behandelt und da stand alles schief, es gab richtig viele strukturelle Probleme und wir haben das begradigt und in einer Behandlung, nach der Behandlung, konnte sie wieder stehen. Sie hat gestanden, Becken war gerade, sie konnte wieder laufen, Becken ist nicht abgekippt. Und sie hatte eine Begleitperson, weil sie gefahren wurde und die hatte fast Tränen in den Augen. Das war wirklich ein unfassbar krasser Moment. In dem Zusammenhang muss ich auch immer sagen, dass ich ganz viele Patienten habe, denen ich nicht helfen kann, ne? Weil ich mich nicht als Wunderheiler darstellen kann. Ich habe auch viele Patienten, denen ich nicht helfen kann, aber das war wirklich so. Also Lähmungserscheinungen sind ganz häufig, muss man an das Thema gehen mit der Frage, ist es wirklich eine Lähmung? Bedeutet das, habe ich wirklich einen definierten Kraftverlust? Habe ich eine Ansteuerungsproblematik? Habe ich Taubheitsgefühle? Habe ich Parästhesien? Das muss man wirklich abklappern und wenn das alles zutrifft, dann kann man vielleicht von einer Lähmung reden. Ansonsten mal eine Nervenleitgeschwindigkeit machen oder testen. Aber ganz häufig schaltet ein Nerv oder funktioniert ein Nerv nicht mehr richtig, weil er eine Kompression oder eine Funktionsstörung in seinem Verlauf hat. Und das war in dem Fall eindrucksvoll zu sehen. Es war wirklich eine schöne Geschichte. Und das sind auch die Geschichten, die du als Therapeut brauchst, um die Motivation nicht zu verlieren, zwischen auch den Fällen, wo du nicht helfen kannst. Ich habe als Beispiel, nur noch ganz kurz, um dieses Thema rund zu machen, weil ich mich wirklich nie gerne als Wunderheiler darstelle. Ich habe eine Patientin, ganz jung, Rückenschmerzen, macht CrossFit, Standard-Rückenschmerzen. Und wenn du mir die vorstellst, würde ich mit dir um Geld wetten, dass ich es hinkriege. Kriege ich nicht hin. Hat immer noch Rückenschmerzen, war bestimmt 10-mal in Behandlung. Ich habe nicht mal den Hauch einer Idee, was es sein kann. Nur um mal den Leuten auch zu erklären, ja. Ich bin kein Wunderheiler, ne? Also, ja. Naja, aber es ist eine schöne Geschichte gewesen. Hast du Leute gehabt, die richtig Schmerzen hatten und denen du mit Training und so helfen konntest?
Ja, der Schmerzpatient ist ja nicht der klassische Patient, der zu mir kommt. Also die primären Themen, die jemand hat, der zu mir kommt, ist, ne? Muskelaufbau und Fettverlust, weniger das Therapiethema oder das Schmerzthema.
Aber was ich beeindruckend finde bei dir, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist bei diesen Before-and-After-Bildern, ich habe schon mal dazu aufgerufen, schaut es euch nochmal an, wie schief die Leute teilweise auf dem Before-Foto stehen, Schulter-Schiefstand oder Hoch- und Tiefstand, Halswirbelsäule ist schief, schaut euch mal die Ohrläppchen an, wie versetzt die teilweise stehen und dann schaut euch mal die After-Bilder von Wolfgang an, wie gerade die Leute sind. Das war eine der ersten Fragen, die ich dir gestellt habe, als wir uns kennengelernt haben, war, was machst du mit den Leuten? Und sagst du,
ja, geh mal Krafttraining. Drei Dinge über Krafttraining. Es macht stark, es macht sexy, es macht grad.
Krafttraining für muskuläre Balance.
Würdest du mit jemandem speziell trainieren, der jetzt einen Schulterschiefstand hat?
Also, der Schulterschiefstand kann ja viele Ursachen haben. Es könnte direkt von den Schultern kommen, es könnte von der HWS, von der BWS kommen, es kann vom Becken kommen, es kann selbst vom Sprunggelenk kommen. Das ist grundsätzlich, was ich angehe, sind Wiederherstellungen ausgeglichener Bewegungsabläufe. Das heißt, ich möchte, dass du Dinge lernst wie eine Kniebeuge, denn wenn du eine Kniebeuge kannst, wo du gleichmäßig runter und hoch gehst, dann hast du schon mal eine ordentliche Sprunggelenksmobilität und eine ordentliche Hüftmobilität. Ich möchte nicht, dass du auf eine Seite abweichst, denn wenn du oder auf eine Seite ausweichst, das ist ein klassischer Indikator dafür, dass du unilateralen Defizit in der Mobilität hast und oder in der Ansteuerung. Und das gleiche Spiel im Oberkörper. Ich will quasi Haltung optimieren. Ich habe so eine Überkopf-Hierarchie, die du durchlaufst mit dem Ziel, hinzukommen zur Modified Swords Press, was eine Übung ist, die eine gute BWS-Mobilität voraussetzt. Gleichzeitig will ich natürlich, dass du die Langhantel gerade nach oben drücken kannst, nicht dass eine Hand schneller nach oben bewegt als die andere, was ein guter Indikator ist für unilaterale Disbalance beziehungsweise unilaterales Ansteuerungsdefizit in Muskulatur. Das heißt, mein primärer Ansatz ist, übers Training zu gehen und gewisse Bewegungsbereiche und Bewegungsabläufe an ein Optimum hinzuführen. Also jemand, der keine Kniebeuge kann mit flachen Fersen und die Kniebeuge, die so tief ist, dass der hintere Oberschenkel komplett die Wade bedeckt, der hat Mobilitätsdefizite im Unterkörper. Gleiches Spiel, jemand, der nicht imstande ist, eine Modified Swords Press auszuführen. Eine Modified Swords Press, wer es nicht kennt, ist eine Kniebeuge mit 15 cm erhöhten Fersen. Du setzt dich in die Kniebeuge und machst dann mit der Stange Nackendrücken. Drückst dann direkt vom oberen Trapezwerk die Langhantel mit einem schulterbreiten Griff, beziehungsweise einem Griff, der so eng ist wie möglich, Und du solltest die Stange so nach oben drücken, dass du den Ellbogen komplett streckst. Wenn du das nicht kannst, hast du eine Einschränkung in der Überkopfmobilität, die ich dann als erstes wiederherstellen will. Das heißt, grundsätzlich versuche ich so Bewegungsabläufe zu optimieren bzw. wiederherzustellen und dann natürlich individuell schaue ich genau, ich teste, wo sind Mobilitätsdefizite genau bei dieser Person, wo sind Ansteuerungs- oder Kraftdefizite genau bei der Person.
Also eigentlich machen wir ja ziemlich das Gleiche. Wir gucken beide, was funktioniert nicht, wie müsste es funktionieren und wie kriegen wir positiv darauf eingewirkt. Und ich bin mir sicher, dass du mit deiner Herangehensweise mehr Erfolg hast als sehr viele Physiotherapeuten. Ich habe jetzt wieder eine Patientin gesehen, da war das gesamte Bein, da werde ich bestimmt auch nochmal eine Story zu machen, blau. Der hintere Oberschenkel war komplett blau und die war heute von der Behandlung. Also da war Muskel hart, muss ich machen, Muskel weich. Ja. Und da sage ich, Leute, nein, so funktioniert keine Therapie. Dann wirklich Training. Aktiv mit dem Muskel arbeiten, gucken, welche Bewegungen sind eingeschränkt, welche Übungen kann ich machen und mit welcher finalen Übung kriege ich diesen kurzen positiven Effekt der Mobilisation dann genutzt und wirklich eingebaut und versucht, nachhaltig zu stabilisieren. Also eigentlich machen wir, ich schwöre dir, Wolfgang, die Leute wollen, dass wir ein Institut zusammen aufmachen. Die wollen es. Und ich würde sagen, ich glaube, was so das Training, das Institut für Training, nee, so heißt es schon meins, das Training- und Therapiezentrum von Thomas Armbrecht und Wolfo. Was hältst du davon von dem Namen? Das Therapiezentrum von Thomas Armbrecht und Wolfo.
Ist ein bisschen ein kurzer Name, aber
ja.
Nee, die Grundidee ist gut. Da du ja nur noch Dienstag bis Donnerstag arbeitest.
Ey, weißt du, wie viele Leute mir das geschrieben haben? Ich hatte die Woche eine Story gemacht mit so einem Kasten und da ging es irgendwie um Fragen, die ich kurz beantwortet habe. Und da hat eigentlich schon, wie ist es nur von Dienstag bis Donnerstag zu arbeiten? Dann hatte ich die Frage beantwortet, so ey, Wolfgang hat diese Lüge in die Welt gesetzt. Und dann haben mir sau viele auf die Story geschrieben, echt, du arbeitest nur von Dienstag bis Donnerstag? So, ey Leute, lest es halt, ja. Ich arbeite nur noch Montag und Dienstag.
Hey.
So nämlich.
Aber stört der Montag nicht mit dem langen Wochenende? Also nur noch Dienstag.
Ja, am besten. Ja. Am besten. Wolfgang, zur Auflockerung zwischendrin, ich habe noch eine Instagram-Nachricht bekommen von Tobi. Darf ich die kurz vorlesen? Hallo Thomas, ich verfolge immer deinen Podcast mit Wolfo und wollte euch mal ein Erlebnis der letzten Fortbildung mitteilen. Das erfreut euch doch immer. Ich bin selbst Physio und Personal Trainer und musste aufgrund der Abrechnung eine KGG-Phobie machen. Also Krankengymnastik am Gerät, also eine, ich sag mal, Fitness für Physios-Fortbildung. Der Dozent erklärte die Beinpresse erst ganz normal und wollte dann ein paar Variationen zeigen.
Lass mich raten. Kommt jetzt die Variation mit den Inline-Skates?
Nein, wieso?
Die hat mir vor 10 Jahren jemand von so einer Physiotherapie-Fortbildung gezeigt, wo du zur besseren Ansteuerung der Muskulatur quasi propriozeptives Training machst, indem du an einem Bein ein Inline-Skate anziehst. Das war so eine Krankengymnastik-Fortbildung für Physiotherapeuten.
Ja.
Das ist über 10 Jahre her, 2009 will ich schätzen. Habe ich gelacht.
Ja, sag ich ganz ehrlich. Achtung. Der Dozent erklärte die Beinpresse und wollte danach ein paar Variationen zeigen. Ich dachte, ich hätte in Gyms schon alles gesehen, aber ich wurde dieses Wochenende eines Besseren belehrt. Variation 1. Ich kann es gar nicht aussprechen. Variation 1. Seitlage auf der Beinpresse und drücken.
Boah, das hört sich aber nicht gesund für den Rücken an.
Ja, und auch vor allem so, warum? Also so wie heute der Smiley von der Vespa, so, ja. Also man kann bestimmt auch rückwärts Vespa fahren, aber dann bleibt immer noch die Frage im Raum, warum? Also man kann die Beinpresse bestimmt seitlich benutzen, aber warum? Variation 2, Achtung, jetzt musst du nachdenken. Vierfüßler mit dem Gesicht vor der Platte, also von der Platte weg und dann eine Art Kickback. Also, okay. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe es, aber... Okay.
Warum? Und genau, und Variation Nummer 3, die letzte und absolut beste, schreibt er, Vierfüßler mit dem Gewicht zur Platte, mit dem Gesicht zur Platte, Hände an die Platte und darüber wegdrücken. Aber sowas macht er natürlich nur mit Sportlern und Athleten, um diese auszupowern. Oh Mann, ey. Also ich muss sagen, ich habe sehr gelacht. Vielen Dank, Tobi. Ich habe auch meine KGG-Fortbildung gemacht und da hat er mir beigebracht, Kniebeugen, aber nicht bis 90 Grad, sondern wahrscheinlich nur bis 60 Grad. Und dann mit einer Langhantel im Nacken. Und Rack braucht man nicht, weil man, also man hat ja einen Rack primär aus Gründen der Faulheit. Ja, aber man kann ja auch eine Hantel mit Gewicht einfach vom Boden abheben. So. Und dann legst du dir halt dein Gewicht hinten in den Nacken. Wolfgang schüttelt über FaceTime den Kopf für alle, die jetzt zuhören. Und dann kam eine Variation, und die fand ich aber ganz gut. Gewicht nur auf einer Seite der Langhantel. Und zwar, um eine Antirotationstraining für den Rumpf zu konzeptionieren. Ja. Weißt du, also du hast Gewicht nur auf der rechten Seite.
Ja. Stuart McGill bekommt gerade Gesichtsfarbe wie mein Amino Blutorange.
Ja. Ey, Wahnsinn, unfassbar. Und da waren nur so Dinge. Also, und das Schlimme ist, die Physios gucken solche Kerle an, als hätten die gerade, hier, wie ist nochmal der Dude, der die 10 Gebote in der Wüste empfangen hat? Du weißt wer.
Moses.
Stimmt, so Moses. Weißt du eigentlich, dass ich das gesamte Inhaltsverzeichnis des Alten Testamentes auswendig kenne? Wirklich? Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, Chronik, Esra, Jemir. Ich muss das mal auswendig lernen, Religion, weil ich so viel geschwänzt habe, dass ich diese Strafarbeit bekommen habe, es auswendig zu lernen. Ich kann es bis heute.
Das hat gesessen. Da hast du viel Cortisol ausgeschüttet, dass das sich so verankert hat in deinem Hirn.
Ja, ich habe mir so eine, aber das ist eigentlich auch ein geiles Thema. Wie lernst du auswendig, Wolfgang? Bist du jemand, der liest jetzt was, also zum Beispiel Texte wie Biochemie, hatten wir auch letzte Folge, und du merkst es dir automatisch, oder wie lernst du?
Ich gucke, dass ich für alles so ein bisschen Anker habe. Das ist der einfachste Weg für mich.
Aber jetzt, du musstest dir am Anfang Grundlagen draufpacken. Ja? Du hast wahrscheinlich irgendwann angefangen, mal die Anatomie zu lernen. Hast du dann einfach unendlich viel Inhalt gelesen, wo es sich wiederholt hat? Oder hast du wirklich dann Anatomiekarten gelesen, also wie Karteikarten, und auswendig gelernt? Wie lernst du auswendig?
Anatomiekarten habe ich so gemacht, die ich kenne, sind immer so unterteilt nach Extremität, was aber aus meiner Sicht etwas ungeschickt ist, denn man sollte sie eigentlich unterteilen nach Priorität. Also du solltest eine Reihe von Stapeln machen an Muskeln, die am wichtigsten sind, Pec Major, Bizeps, Quadrizeps und so weiter. Dann eine zweite Gruppe an Muskeln, die sekundär wichtig sind, primäre Stabilisatoren und Fixatoren, Rhomboideen, Trapez und so weiter. Und dann mache ich eine dritte Gruppe an Muskeln, die interessant sind, aber nicht so relevant. Zum Beispiel sowas wie Tibialis anterior, Flexor hallucis longus, Coraco brachialis. Man sollte sie kennen, ist aber jetzt nicht so, als dass du da trainingstechnisch so viel machen kannst in den meisten Fällen. Und dann unterteilen nach Priorität, deine primäre Priorität, die musst du in- und auswendig wissen. Da musst du wissen, was ist Ansatz, was ist Ursprung. Als Therapeuten sicherlich auch noch, was ist Innervierung. Als Trainer weniger wichtig. Aber ja, als Trainer ist entscheidend, was ist die funktionelle Anatomie. Sprich, was macht dieser Muskel in Bewegung? Was sind seine Aufgaben? Denn so kann ich einen direkten Carryover herstellen zur Übungsauswahl. Und dann natürlich bei sekundären Muskeln und so weiter. Das heißt, so Anatomiekarten nicht nach Extremität oder Körperbereich sortieren, sondern nach Priorität. Und dementsprechend kannst du deutlich effizienter auswählen und dann dich darauf konzentrieren, was für dich als Trainer oder in deinem Szenario als Therapeut am wichtigsten ist. Denn es gibt gewisse Muskeln, mit denen wirst du relativ viel Zeit verbringen. Es gibt gewisse Muskeln, mit denen wirst du relativ wenig Zeit verbringen. Also zum Beispiel sowas wie die Muskeln an der Hand, mit denen wirst du deutlich weniger Zeit verbringen als whatever.
Ja, 100%.
Und so weiter.
Finde ich einen super Punkt, den du gerade machst. Und eigentlich sollte man das tatsächlich auch so machen, auch in der Therapie. Finde ich auch. Also du lernst irgendwann jeden Muskel. Ich kenne auch nicht mehr jeden Muskel. Ich war in Anatomie immer sehr, sehr gut, aber ich weiß auch nicht mehr jeden Muskel. Finde ich, muss man aber auch nicht unbedingt. Vielleicht sollten wir, bevor wir unsere eigene Klinik aufmachen, Wolfgang, ein Buch rausbringen.
Das wäre doch was. Das halte ich schon mal für eine viel bessere. Also grundsätzlich zu dieser Idee der Klinik, du warst da sehr enthusiastisch und ich habe das etwas ausgebremst. Also die Idee finde ich gut. Als erstes hört sich für mich nach viel Arbeit an. Boah, ne, eine Begeisterung hält sich in Grenzen. Und zweitens, wie gesagt, ich denke, also die Grundidee ist herausragend. Du bräuchtest da noch ein paar mehr Leute. Wenn ich uns beide jetzt primär als Kliniker einstufe, dann bräuchten wir quasi noch die Grundlagenwissenschaftler. Die Selektion unter denen, die es heute gibt, wird relativ schwierig, da jemand zu finden, der passt und der motiviert ist und natürlich auch bereit ist, sich in dieses Gefüge einzubinden. Dann ist er, der macht ja natürlich Grundlagenwissenschaft, aber im Endeffekt Grundlagenwissenschaft mit dem Ziel, diese in die Praxis einzubinden, was sich logisch anhört, was aber für viele Grundlagenwissenschaftler eine extrem große Herausforderung ist. Und dann brauchst du natürlich so Theoretiker, da wären dann irgendwie so, ne, so ein Astrophysiker oder ähnliches, wäre da eine großartige Lösung. Aber auch da für den Theoretiker der gleiche Punkt, im gleichen Kontext. Der Theoretiker muss sich dann natürlich auch wieder einbinden in dieses Ziel, quasi mit die Theorien basierend auf Grundlagenwissenschaft und auf Praxis so anzupassen, dass der höchstmögliche Übertrag für den Kunden entsteht. Und auch die Theoretiker, gerade in diesem Bereich, die Medizin zieht andere Theoretiker an in Qualität und Quantität aufgrund zum einen der Wichtigkeit des Felds und zum anderen natürlich auch aufgrund der Geschichte des Felds als unser Trainingsbereich oder der Trainings- und Therapiebereich. Das ist eine interessante Frage. Google ich, wie alt Physiotherapie ist. Um Vielfaches älter als natürlich der Krafttrainingsbereich, denn professionelles Krafttraining sind 50 Jahre. Medizin, tausende von Jahren. Physiotherapie wahrscheinlich irgendwo im 100-plus-Bereich.
Wolfo, bist du jetzt fertig mit deiner negativen Hasstirade hier gegen die Klinik? Ist ja gut. Sag doch einfach so, nee, habe ich keine Lust. Ich bin fett genug, ich brauche kein Geld mehr. Ich habe ja richtig Reibach mit einer Klinik gedacht, ey. Weißt du, und dann, jetzt überleg mal, dass du noch bei jeder Gehirn-OP noch eine Fango-Packung mit drunter legst, kannst du auch noch abrechnen. Ey, da gibt es Strukturen, da haben die alle nicht. Der Dr. Wiesocki hat da alles noch nicht durchdacht, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Aber ein Buch wäre doch geil. Also ich denke da zum Beispiel an ein sehr bekanntes Gym außerhalb von Deutschland, die, finde ich, gut illustrierte Buchreihen machen. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich meine nur von der Illustration. Ja. Inhalte sind fraglich, finde ich auch. Ja. Habe ich schon beantwortet, ohne dass ich deine Meinung gehört habe. Inhalte sind geht so, aber sehr gut illustriert. Ey, da ein geiles Buch wäre doch eine Idee. So Therapie und Training quasi einfach zusammen. Das die T3AC2-Bibel.
Oh. Das Therapie- und Trainingbuch.
Ja.
Ja. Das wäre einfacher, prägnanter Titel mit einem sehr klaren Anker.
Ja.
Ja. Finde ich gut.
Viel schwäbischer Inhalt, nur der Preis ist nicht schwäbisch, Wolfgang. Ja?
Buchpreis ist ja wieder so ein anderes Thema, aber ja, die Idee finde ich schon mal deutlich besser.
Siehst du? Und dazu sollten wir uns eine Woche in Amsterdam einschließen und brainstormen.
Das hört sich gut an.
Hast du die Bücher? Du musst es nicht beantworten. versteuert, meine ich. Ja. Nee, ich wollte wissen, hast du die Bücher selber geschrieben oder hast du sie geghostwritet zum Teil?
Meine eigenen selber geschrieben. Bis dato. Ja. Bis dato. Ja. Das nächste, das kommt, habe ich.
Ich war ja mal im. Was kommt als nächstes? Kannst du schon spoilern?
Ich habe im Endeffekt drei Dinge in der Pipeline. Die Frage ist, was und wie es
kommt. Fitness, Ficken, Feiern. Wolfgang Unsold über das Leben. Ist übrigens der Arbeitstitel meiner Biografie, aber erzähl du erstmal.
Earth, Wind und Feiern fand ich ja ganz, ganz groß. Earth, Wind und Feiern, hast du schon gesehen? Oder gehört? Nee. Jan Delays neues Album.
Okay.
Earth, Wind und Feiern. Wahnsinn.
Ja, ist gut, sehr gut. Ja.
Das habe ich dreimal erwähnt, dass auch... Ne?
Wie heißt das neue Album von Jan Delay? Nee, okay, und jetzt das neue Buch. Kannst du spoilern?
Die Frage ist, was rauskommt. Also im Endeffekt gibt es drei Optionen. Es gibt eine eine vierte Option, zu der habe ich diesen Mittwoch einen Termin. Und ich muss sagen, Option 4 ist die Option, die mich aktuell mit Abstand am meisten begeistert. Die anderen Optionen sind einmal ein Buch zum Thema Ernährung, ein Grundlagenbuch zum Thema Ernährung. Also quasi ein Ernährungsbuch, das jetzt nicht für den ist, der bei mir schon 15 Seminare, oder nicht zwingend für den ist, der bei mir schon 15 Seminare gemacht hat, sondern primär ein Buch ist für jemand, der einen Überblick über die Ernährung möchte. Und zwar ohne jeglichen dogmatischen Ansatz, ohne Fokus auf eine bestimmte Form der Ernährung, denn das ist eine der großen Hürden bei diesen Ernährungsbüchern. Sie haben quasi so ihren Titel, ihren Aufhänger und dann ist es quasi diese eine Ernährung, let's go. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, die da so einen grundlegenden Blick drauf haben. Und das ist das, was noch fehlt. Also Ernährung ist eins. Eins ist mehr so ein Buch über Konzepte, Prinzipien und Ideen. Und eins ist eine Fortsetzung von einem anderen Buch, das ich schon habe. Das sind so die drei, die in der Pipeline sind. Jetzt schauen wir mal. Aber das vierte Buch, das jetzt am Mittwoch kommt, da kann ich noch nichts dazu sagen. Aber wenn das funktioniert, da bin ich überzeugt. Das ist eine großartige Idee. Würden auch mehrere Autoren zusammenarbeiten.
Geil. Ja. Sehr cool. Okay, ich bin sehr gespannt.
Ich erzähle es dir nachher. Wenn ich es dir erzähle, okay, sagst du, logisch.
Ja.
Mittwoch weiß ich mehr dazu.
Ja. Geil, ich bin gespannt. Wolfgang, sag mal, du hattest eine Aufgabe, thementechnisch.
Hamza fragt.
Hamzas Fragegold.
Hamza fragt Thomas. Thomas, wenn es regnet, fängst du an zu rennen oder gehst du normal weiter?
Sehr gute Frage, Hamza. Shoutout an der Stelle. Ich bin der Renner. Also ich werd schnell. Ich lasse mich von, also Regen bringt mich massiv aus meinem Konzept, was ich bis zum Regenbeginn hatte. Ich bin der klassische vom Regen wegrenner. Und du?
Ach, 100%.
Ja. Ich kann mir dich nicht beim Rennen vorstellen. Oh Mann, ey. Also vom Regen. Ansonsten schon. Wer dich schon mal beim BJJ gesehen hat, der weiß, der Wolfgang, der ist eine Gazelle. Ich habe 5 Fragen vorbereitet, Wolfgang.
Thomas.
Soll ich die mal abfackeln?
Bitte.
Und zwar, ich fange mal an und das erste ist so ein bisschen eine kleine Einleitung. Barack Obama war bei James Gordon, das ist eine Late-Night-Show in den USA, und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, und wurde gefragt zu dem Thema UFOs. Gibt es UFOs? Mhm. Und da hat Barack Obama gesagt, das kann er nicht sagen, aber es gibt jetzt sehr präzise Videoaufnahmen von Kampfjets, wo man Flugobjekte sieht, die man nicht identifizieren kann und die in einer Geschwindigkeit fliegen und vor allem auch mit Wendemanövern und Richtungswechseln, die nach unseren physikalischen Rechnungen und Maßstäben gar nicht möglich sind. Jetzt kommt irgendwie immer dieser UFO-Report, einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Ich bin nicht drin, ich habe nur das von James Gordon mitbekommen. Und jetzt wäre meine Frage an dich, wie isst du deine Nudeln am liebsten? Ich würde wissen, glaubst du an UFOs? Glaubst du, sowas gibt es? Glaubst du, wir sind die einzigen Menschen, okay, die einzigen Lebewesen im Weltall?
Gibt es UFOs? Zu 100%. Denn UFO ist Unidentified Flight Object, und das so ein bisschen zu entmystifizieren, hat man jetzt auch die umbenannt. Die Amerikaner nennen sie jetzt UAPs. Aber am Ende vom Tag ist es nichts anderes als etwas, das fliegt und man nicht genau identifizieren kann, was es ist.
Genau.
Offensichtlich gibt es das, denn da gibt es fliegende Objekte, die man nicht identifizieren kann. Sind die zwingend außerirdisch? Bis jetzt aus meiner Sicht gibt es keinerlei tatsächliche Belege, als dass es außerirdisches Leben in der Form gibt, wie wir es uns vorstellen, also jetzt ob E.T. oder Chewbacca oder ähnlich, oder in einer Form gibt, die wir so wahrnehmen können. Da hatte ich ein schönes Beispiel von einem Astrophysiker Neil deGrasse Tyson. Es werden mehrere Milliarden Fotos jeden Tag auf der ganzen Welt gemacht. Für den Fall, dass irgendwo Aliens wären, ist die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Alien auf irgendeinem dieser Fotos auftauchen würde, statistisch extrem hoch. Dabei,
oh, guter Punkt.
Dabei gibt es solche Fotos nicht, und diese unidentifizierten Flugobjekte von denen gerade jetzt berichtet wurde, was ja interessanterweise Trump angestoßen hat, dass diese Daten veröffentlicht werden müssen, sind ja in allererster Linie von irgendwelchen Militär-Observationstechniken.
Ja. Also bei mehreren. Aber glaubst du, also es gab mal eine Netflix-Serie, die hat irgendwie, oder was heißt Serie, es war eine Dokumentation, und die hat damit begonnen, mal die Größe des Weltalls in Relation oder in richtige Maßstäbe zu setzen. Das war schon krass. Also es wurde immer weiter rausgezoomt. Da hast du irgendwie unsere Planeten hier, dann hast du irgendwie unser Sonnensystem, dann hast du irgendwie die Milchstraße, dann hast du irgendwie ein Giga-Universum, dann hast du irgendwie 10.000 Giga-Universen und auf einmal, das wird immer weiter rausgezoomt, merkst du so, fuck, wir sind ganz schön klein. Also okay, sind wir uns einig, dass wir diese Frage nicht geklärt bekommen? Ich würde sagen, ich glaube, gibt es schon irgendwas.
Gibt es irgendwo Leben? Ich würde sagen, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Denn das Universum, so wie es wir jetzt kennen, basierend auf der Urknalltheorie, ist 13,8 Milliarden Jahre alt und auch entsprechend groß. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Leben in einer Form irgendwo im Universum gibt, ist sehr, sehr hoch. Bis jetzt gibt es aber keinerlei Nachweise, dass dieses Leben so aussieht, wie wir es uns vorstellen bei Star Wars oder Ähnlichem.
Du meinst mit Grundschule, weiterführender Schule, Berufsorientierungswoche? Also so.
Lichtschwert. Das Erste, was kommen muss, ist Lichtschwert.
Was mich zu Frage 2 bringt, Wolfgang, in einem Kampf gegen Conor McGregor, wie lange würdest du überleben?
Realistisch gesehen?
Ja.
Mich würde es wundern, wenn es länger geht als 30 Sekunden.
Ich hätte auch 30 Sekunden gesagt. Ja, aber was wäre so deine Taktik? Würdest du so Bitchfight-mäßig so ein bisschen kratzen oder würdest du wegrennen? Würdest du sagen, komm, ich bring dich auf den Boden? Was wäre deine Taktik?
Grundsätzlich in Anbetracht seiner Größe und seines Gewichts ist die einzig sinnvolle Taktik, so schnell wie möglich,
auf ihn drauflegen.
Schnell wie möglich die Distanz verkürzen, ihn runternehmen und dann mal schauen, was passiert. Für den Fall, dass ich auf Distanz bleibe, sind es wahrscheinlich 1-2 Leg-Kicks und dann ist vorbei. Für den Fall, dass ich mit ihm boxe, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen unter 30 Sekunden. Der Unterschied zwischen einem professionellen Kämpfer und man nimmt es ja von außen gar nicht so wahr, aber das, was da passiert, das ist ja schon. Conor McGregor ist, es gibt wenige, die technisch kompetenter sind als er, über alle Gewichtsklassen hinweg. Und der Unterschied zwischen jemandem von weltweiten Elite-Niveau und einem durchschnittlichen Hobby-Kampfsportler, wo ich mich jetzt einfach mal einkategorisieren würde, oder jemand, der überhaupt keinen Kampfsport-Background hat. Also ich hatte ja vor ein paar Wochen...
Ich dachte, du sagst jetzt, würde ich dich einkategorisieren.
Vor ein paar Wochen habe ich ein Video gepostet, repostet in meinen Stories, würde ich sagen, war ein 16-jähriger Junge, 16-jähriges Mädel. Beide haben quasi gerungen. Sie hat seinen Rücken geholt und hat ihn gechoked. Innerhalb von 20 Sekunden, er hatte keine Chance. Da kam, um einmal ein bisschen zu zeigen, okay, wenn du ein bisschen Grappling-Skills hast als Frau, kommst du auch mit einem Jungen
zurecht. Ja, ja.
Und das tust du.
100%. Ne?
Klar, je höher der Gewichtsunterschied, desto schwieriger wird es. Aber nichtsdestotrotz, die technische Komponente spielt eine große Rolle. Da habe ich ein Feedback bekommen. Das funktioniert aber auch nur, wenn der Typ überhaupt keine Ahnung von Grappling hat. Meine Antwort war darauf, aber 99,99% der Männer haben keine Ahnung von Grappling. Ja. Also er hat sich nicht gut angestellt.
Genau. Dir fehlt ja auch schon allein die Orientierung im Raum. Also allein schon, wenn du versuchst zu fliehen und du drehst dich quasi oder ein häufiger Schutzmechanismus ist ja quasi, sich wie so einzuigeln, also rund zu machen und jemandem den Rücken anzubieten, weil du ja glaubst, dein großes Problem sind die Weichteile auf der Vorderseite. Mhm. Damit hast du ja schon verloren. Ich hab mit der Antwort gerechnet zur Frage von Conor McGregor, weswegen meine Spiegelschriftfrage Nummer 2.1 ist, wie lange gegen Khabib? Da ist nämlich nicht viel mit auf dem Boden drauflegen, Wolfgang. Wie lange überlebst du gegen Khabib? Ich rechne dir mehr Chancen gegen Conor ein als gegen...
Rein statistisch sind... Am Ende vom Tag, Khabib kann eine Sache und die kann er besser als jeder andere.
Richtig.
Aber darüber hinaus ist halt jetzt natürlich auf diesem hohen Niveau nicht sonderlich viel her. Also ich bin jetzt, Khabib macht die Sache, was er macht, herausragend. im Großen und Ganzen sehe ich mehr Kritikpunkte als Punkte des Lobes. Ja, statistisch gesehen mit hoher Wahrscheinlichkeit länger.
Wirklich?
Ja, der Weg, Grappling ist der grundsätzlich der statistische Weg zum Finish um ein Vielfaches länger als im Striking. Also im Striking ist eine Frage von Sekunden. Also im Grappling ist es selbst, wenn du irgendwie sowas machst wie Flying Triangle oder Flying Armbar, wo du quasi drauf springst, ist es länger als ein einzelner Schlag.
Aber ich würde sagen, also gegen Connor bin ich bei dir, ne? Du verkürzt die Distanz, du gehst kurz durch die rote Zone, bist an ihm dran und dann schmeißt du ihn auf den Boden mit deinem Gefängniskreuzhebekörper.
Die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich funktioniert, ist extrem gering. Da bin ich sehr realistisch. Also der wird damit rechnen, dass ich versuche, die Distanz zu verkürzen. An dem Punkt, in dem ich reinkomme, macht es bopp und ist gute Nacht.
Okay. Das bringt mich zur Frage 3, Wolfgang. Wenn du Conor McGregor jetzt sehr nah kommst, ne?
Ja.
Was ist eigentlich dein Go-To-Parfüm? oder darf man das jetzt nicht hier? Du trägst kein Parfüm?
Nein.
Warum? Das finde ich jetzt spannend.
Die Frage ist andersrum. Warum sollte ich tragen?
Wissenschaftler der University of Kentucky State haben herausgefunden, Parfüm riecht gut. Ja. Es riecht gut, Wolfgang.
Ja.
Okay. Aber warte mal, du hast doch irgendein Parfüm bei dir daheim stehen.
Zero.
Wolfgang, ist nicht dein Ernst?
Das ist mein voller Ernst.
Liebe Freunde, liebe Zuhörer, ich appelliere an unsere gönnerhafte Zuhörergemeinde. Bitte schickt dem Wolfgang, ihr habt die Adresse vom Ypsi, schickt ihm bitte mal 1, 2 Parfüms, mal so ein Paco Rabanne 1 Million oder mal so ein Coco Chanel. Bitte schickt ihm dem Wolfgang bis nächste Woche, wobei ist es ja dann übernächste Woche, schickt ihm mal ein Parfüm. Einfach mal ein Parfüm. Oder wenn ihr so ein Parfüm habt, wo ihr sagt, ach, ein Tom Ford, das gefällt mir jetzt nicht, das habe ich jetzt teuer gekauft, bevor ich das wegschmeiße oder das verstaubt, ich pack's in eine kleine Tüte. Vielleicht auch, wenn ihr beim Wolfgang über den Code T3AC2 5% Rabatt auf das Blutorange-Produkt gespart habt. Kriegt es, habt ihr die Adresse und den passenden Karton, da gerne mal altes Parfüm, was ihr nicht mehr benutzt, zurück ins YPSI geschickt. Wolfgang, probier die aus und vielleicht findest du ja deinen Duft, Wolfgang.
Nein.
Ich könnte mir bei dir so was richtig Holziges vorstellen. Ich bin mir sicher auch, dass deine Frau das schön findet. Liebe Grüße an dieser Stelle, ja? Du hast kein einziges Parfüm?
Nicht, dass ich wüsste.
Oh. Na, Weihnachten kann dieses Jahr gar nicht schnell genug kommen, sage ich mal. Da habe ich ja diverse Ideen, ne? Aber du bist ja so, du magst doch auch Wein und so. Du hast was für Geschmack und so, hast du doch viel übrig.
Ja.
Wahnsinn.
Das ist vielleicht.
Hätten wir irgendwie Puma Jamaica damals mit 18
Nein.
probiert?
Nein. Ist es eine Lücke in meinem kulturellen Horizont?
Kennst du den Unterschied zwischen Parfüm und Eau de Toilette?
Tatsächlich habe ich das mal recherchiert, aber das ist so viele Jahre her. Ich glaube, es ist die Intensität des Dufts, richtig?
Richtig. Ja. Parfüm ist schwerer und wiegt länger. Ein Eau de Toilette ist eher ein Tagesduft, der eine unterschwellige Nuance generiert. Das ist Eclipse-Düfte, ne? habe ich ein Riesending für.
Wir können ja auch
wenn ihr ein gutes Tom Ford habt, schickt mir bitte zu. Ihr findet auch die Adresse von dem Training- und Therapiepraxis auf meiner Homepage. Gerne auch mal, wenn du jetzt eine kleine Parfümerie besitzt und du hörst aus Fitness-Liebhaberei unseren Podcast, gerne auch mal so ein paar Pröbchen. Ja, Wolfgang, was wolltest du sagen?
Dass wir gerne im Eingangsbereich des Therapie- und Trainingzentrums eine Kosmetikerin mit reinnehmen können.
Oh ja, ja, finde ich auch nicht schlecht. Frage Nummer 4, Wolfgang. Bist du ein Surfer? Wirklich?
Ja, Tatsache.
Ach Quatsch.
Tatsächlich bin ich das erste Mal gesurft, als ich glaube 2015, war ich eingeladen in Hawaii, von der Universität von Hawaii, um da ein paar Vorträge zu machen bei so einem Kongress, war da ein paar Tage früher da und dann dachte ich,
wie kam denn die Universität auf Hawaii auf dich? Sorry, wenn ich.
Den wurde ich empfohlen.
Okay.
Mich cool. angefragt. Ich habe gesagt, klar, machen wir. Bin ein bisschen früher angereist, weil ich bin zuerst 2 Tage Stopover in L.A. gemacht, dann schön 2-mal am Tag Gold's Gym Venice trainiert und dann bin ich weitergeflogen. Und dann hatte ich da noch frei, da habe ich Buckelwale angeschaut, was abgefahren war an einem Tag und am anderen Tag bin ich surfen gegangen. Dachte ich, komm, wenn du hier, war Hotel, war direkt Waikiki Beach, wenn du jetzt in Hawaii bist, Waikiki Beach, machst du mal so eine Surfstunde Und war gut. Ich bin direkt den ersten gestanden.
Aber, also ich war in Los Angeles war ich surfen. Wenn du dieses Idiotenbrett bekommst, dieses große Brett, dann geht es sogar, finde ich, ne?
Ja, ich habe kein kleines genommen. Also so ein großes für Anfänger. Ich bin auch, das ist wahrscheinlich die Skateboard-Vergangenheit, hatte ein klein wenig geholfen, bin direkt den ersten gestanden. Bin direkt den ersten gestanden und habe dann den zweiten oder dritten auch irgendwie gefühlt 100 Meter bis fast wieder komplett rein. Und habe aber dann realisiert, dass jeden Meter, den ich quasi auf der Welle Richtung Küste mich bewege, ich danach wieder rauspaddeln muss. Und dann war nach diesem einen ganz langen Ritt, wovon ich begeistert habe, war ich halt irgendwie gefühlt 20 Minuten beschäftigt, bis ich wieder da draußen war. Ja. Und dann habe ich auch gelernt, warum ein Rashguard heißt.
Warum?
Denn ich hatte natürlich keinen Rashguard an.
Got it.
Und dann natürlich hier komplett meine Brust war rot-rot. Ja, durch dieses Reiben auf diesem Surfbrett.
Ja. Yeah. Also, aber jetzt, also nur so aus. Vielleicht patrouilliert jetzt auch unnötig die Goldwagenpolizei, aber du warst jetzt, du hast einmal auf dem Brett gestanden, bist 100 Meter gefahren, auf die Frage, ob du surfen bist, sagst du dann ja, bin ich. Ja,
ich habe schon mal gesurft.
Ja, okay.
Nein, ich wollte definieren.
Wolfgang, ich würde dir niemals widersprechen, ich wollte nur, weil bestimmt auch viele Zuhörer sich die Frage gerade gestellt haben, nur nachfragen. Ja, du bist ein Surfer. Ja.
Seitdem war ich aber nicht mehr.
Ja. Das habe ich mir schon gedacht.
Ja, das hat mich begeistert, aber ja.
Ich stelle mir so vor, wie du so nach 100 Metern Surfen mit roter Brust auf dem Brett sitzt. Gut, das war dann wohl Surfen, gut. War das University of Honolulu?
Ja. Das University of Hawaii in Honolulu.
Hast du dir so wenigstens so geile Sweatshirts mitgebracht?
Irgendwie? Nein, die haben mir so ein T-Shirt, das war ganz lustig. Ich habe zum einen so eine Holzkette bekommen.
Ja.
Also, zuerst habe ich mir am Abend davor auf der Promenade so ein Hawaii-Hemd gekauft, aber in dunkelblau und habe dann einen Vortrag gemacht. Weil normalerweise habe ich immer so Polo, schwarz. Und dachte, wenn du in Hawaii bist, dann machst du Vortrag im Hawaii-Hemd.
Und alle Hawaiianer haben nur den Kopf geschüttelt, so der fucking Touri. Ich habe ihn gestern surfen sehen. Surfen kann er, aber fucking Touri.
Und ich habe dann noch so eine Holzkette bekommen. Das ist quasi so ein Geschenk bei denen. Und dann habe ich so mit Hawaii-Hemd und so eine Holzkette, die sie mir quasi vor meinem ersten Vortrag vorgestellt, diese Holzkette umgehängt. Und dann habe ich mit Holzkette und dann habe ich auch noch so ein paar T-Shirts bekommen mit so einem großen grünen Haar drauf.
Saugeil. Das sehr geil, Logo. Ja. Das machen die Amis ja mega geil, finde ich. Also dieses
Merchandise.
Ja, genau. Also ich habe einen Kunden, der hat in Harvard studiert und der hat mir Harvard-Merch mitgebracht, aber aus dem internen Shop, du kannst ja auch viel Harvard-Merch so kaufen, aber Harvard-Basketball-Merch, den du nicht kaufen kannst, wenn du nicht im Harvard-Core bist. Also ist schon, finde ich auch ganz geil. Laufe ich immer, bin ich immer schön über Mykonos mit der Kappe, Harvard-Basketball, 2 Meter und alles so, ey.
Ich dachte schon, du bist direkt dann in Frankfurt im Club mit so einem Harvard Law T-Shirt.
Ja. letzte Frage, Wolfgang. Kontrolliertes Abweichen ist okay, sagt Arnold Schwarzenegger, Pumping Legend und Governor of the Beautiful Sunshine State, Kalifornien. Kontrolliertes Abweichen, was sagst du dazu?
Da müssen wir definieren, wie weit abgewichen wird. Gibt es unter gewissen Umständen gute Gründe dafür, ein bisschen Schwung zu nehmen? Die gibt es.
Also sagen wir es zum Beispiel, vielleicht kann man das gut erklären, an einem Bizeps-Curl. Stehend mit der Langhantel, wo man merkt, okay, man kann nicht mehr komplett strikt oder eine Schulter drücken. Was sagst du?
Du hast zwei große Nachteile von Abweichen. Erstens, du hast ein gewisses Verletzungsrisiko und zweitens, du hast eine gewisse Rekrutierungsproblematik. Also wenn du hier einen Curl machst und das Ding nach oben schwingst und es mehr Hüfte oder Hüftstrecker ist als Bizeps, dann geht es ein bisschen an dem eigentlichen Ziel vorbei. Wir hatten ja schon vor ein paar Wochen meinen Podcast über das Thema Muskelaktivierung als Missing Link für Bodybuilding gesprochen und auch da, diese Oldschool-Bodybuilder waren sehr, sehr gut darin, Muskulatur zu aktivieren und zu rekrutieren. Das heißt, wenn du quasi zum Punkt des Versagens kommst und dann mit ein bisschen Hüftextensoren noch mehr Wiederholungen machst, aber das dich keine Aktivierung kostet oder beziehungsweise du trotzdem noch sehr gut darin bist, die Muskulatur zu aktivieren, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigter, um quasi den Satz zu verlängern und so den Stoffwechselstress auf den Muskel zu erhöhen. Während, wenn du quasi ein dünnes Ärmchen hast und kleine Gewicht bewegst und dann einfach ein bisschen mehr Gewicht bewegen willst und damit das komplette Ding wie beim Clean nach oben schleuderst, das ist dann so ein bisschen am Ziel vorbei, denn du bewegst das Gewicht mit der Hüfte und nicht mit mehr Fasern des Bizeps.
Aber könnte man jetzt nicht argumentieren, okay, du hast dafür eine höhere Time Under Tension und wenn ich das Gewicht hochwerfe, dann arbeite ich auch noch so ein bisschen über die Exzentrik, davon profitiert ja auch der Muskel.
Der schlechte Technik hat in Form von ich werfe das Gewicht hoch, lässt er das Gewicht kontrolliert ab?
Okay, den Punkt gebe ich dir.
Nein.
Und okay, den Punkt gebe ich dir, aber wenn du... Ja,
die Time Under Tension macht schon Sinn, wenn sie auf der Zielmuskulatur ist. Das heißt, wie du, mein erstes Beispiel, du verlängerst den Satz, rekrutierst aber trotzdem noch mehr Bizeps, dann hast du mehr Time Under Tension. Die allerwenigsten sind aber imstande, Muskulatur so effizient zu rekrutieren, als dass da tatsächlich noch großartig der Bizeps arbeitet und du nicht einfach nur dieses Gewicht nach oben schmeißt.
Hm. Ah, okay.
Es ist viel Grauzone.
Ich hätte gesagt, weil
Technik ist viel Grauzone. Als Hinweis, den ich bei Seminaren der B-Lizenz oft gebe, ist, schlechte Technik beginnt dann, wenn du das anguckst und denkst dir, das tut weh. Also wenn du Kniebeuge anschaust und jeder kompensiert, du kannst dir Videos anschauen von Dimitri Klokov, einer der bekanntesten Gewichtheber der letzten zwei Jahrzehnte, der macht pausierte Frontkniebeuge mit 250 Kilo und du siehst, wie der unten raus kompensiert. Ja, das heißt, ja, pausierte Kniebeuge, der macht eine Klokov-Frontkniebeuge, 7 runter, 6 Pause, eine hoch mit 250 Kilo. Es gibt nicht allzu viele auf dem Planeten, die das schaffen. Er kompensiert. Ja, das heißt, im circa maximalen Bereich, jeder kompensiert. Das siehst du auch, wenn du mal Gewichtheben auf hohem Niveau, Olympia anschaust und Weltmeisterschaften anschaust, da siehst du teilweise, was ist das für eine Technik? Ja, diese Technikpatzer sind da im Extrembereich. Machst du da mal 20 Kilo von der Hantel runter, dann sieht die Technik blitzsauber aus in den meisten Fällen. Aber wenn du halt in diesem Extrembereich bist von Gewichten, die menschliche Kapazität ausreizen, nicht nur die Kapazität, sondern von einer Person, von der Person, die sie gerade bewegt, sondern grundsätzlich die am Limit sind dessen, was ein Mensch bewegen kann, dann siehst du da Kompensationsmuster, die musst du in Kauf nehmen oder musst du zumindest zum Teil in Kauf nehmen auf diesem extrem hohen Leistungsniveau. Weniger auf unterem Leistungsniveau und dann natürlich auch Kompensationsmuster, wenn du eine Kniebeuge machst und die Hüfte so weit nach hinten abweicht, dass deine Schulter fast auf der Höhe ist wie deine Hüfte, ja, da ist natürlich eine Abweichung, die ist viel zu hoch. Das heißt, leichte Abweichungen werden wir zum gewissen Maß immer sehen. Das Ziel ist, Abweichungen zu minimieren durch entsprechende Übungsauswahl und durch das entsprechende Training bzw. die Entwicklung von Schwächen. Eine komplette Elimination von Kompensationsmustern ist seltenst möglich, insbesondere in komplexeren, mehrgelenkigen Übungen. In eingelenkigen Übungen ist natürlich ein Kompensationsmuster komplett zu eliminieren. Bei mehrgelenkigen Übungen oder fast
geht's
komplett
nicht,
zu eliminieren. Ja. Bei mehrgelenkigen ist es eigentlich, ja, es gibt Beispiele, aber am Ende vom Tag im statistischen Schnitt, je höher die Leistung und je höher die Defizite, desto höher das Kompensationsmuster. Das heißt, Technik ist immer so ein bisschen, was ich schade finde, ist, wenn da zu viel Fokus auf Technik und dementsprechend kein Training. So dieses, wenn ich jetzt da drüber gehe, dann ist das nicht mehr ganz so sauber. Ja, logisch, denn wenn du, um dich weiterzuentwickeln, musst du aus deiner Komfortzone raus und hier und da mal ein bisschen zu akzeptieren, dass du kompensierst, es geht nicht anders, in der Mehrheit der Fälle. Aber dann musst du halt auch wissen, an welchem Punkt ist das Kompensationsmuster so groß, dass du Verletzung riskierst.
Das ist ja auch wie in der Therapie, also der Körper, jeder kompensiert irgendwelche kleinen Probleme und Wehwehchen. Alles gut, du musst nur gucken, ab einem gewissen Grad sind Kompensationen dann halt auch schon wieder problematisch für weiterlaufende Probleme. Eigentlich pretty much wie im Training.
Ja.
Wolfgang, ich hätte es fast vergessen, aber was habe ich am Anfang der Folge angekündigt? Krass schon wieder, dass eine Stunde rum ist, oder?
Ja, eine gute Stunde, ja.
Ja. Eine extrem schwere Frage habe ich angekündigt, Wolfgang. Fühlst du dich von der Prüfung, muss man der Uni immer beantworten, ob man sich psychisch und mental imstande fühlt, diese Prüfung abzulegen. Fühlst du dich bereit, diese extrem schwere Frage zu beantworten?
Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sich auf Prüfungen freut.
Wolfgang, konzentrier dich jetzt. Bist du bereit, Nie wieder Fleisch oder nie wieder Training in deinem Leben?
Punkt ist, meine Definition
Wolfgang, von Training. Nein, keine Definition. Es ist eine extrem schwere Frage. Ich brauche ein Entweder-Oder. Es ist eine extrem schwere Frage. Ich habe dich damit konfrontiert. Du hattest 60 Minuten Zeit, dich mental darauf vorzubereiten, Wolfgang. Du kannst dir Zeit nehmen.
Nie wieder Training.
Nie wieder Training?
Das heißt ja nicht nie wieder Sport. Und ich kann ja auch im Endeffekt Training machen, ohne dass ich es dokumentiere. Somit habe ich per Definition nicht trainiert, weil Wolfgang, ich keine messbare Leistungssteigerung habe. Deswegen sage ich nie wieder Training.
Wolfgang, nie per wieder, Definition
nie
darfst
wieder,
du
nie wieder Fleisch wäre auch eine Option, denn ich esse sehr gerne Fisch und
Fisch hätte ich dir gegeben. Ich hatte überlegt, aber ich weiß, dass du auch Fleisch liebst. Ne? Ja, kannst nämlich gerade diese Witfolge in die Tonne kloppen, wenn du dich jetzt für nie wieder Fleisch entscheidest. Ja?
Deswegen nie wieder Fleisch bietet mir deutlich weniger Lücken als nie wieder Training. Nie wieder Training ist
nein, aber nie wieder einfach. Training bedeutet einfach kein Sport mehr, Wolfgang. Nicht mehr schwitzen durch sinnlose. So.
Nie wieder schwitzen durch sinnlose Betätigung. Dann könnte ich natürlich die Lücke finden, dass ich schwitze durch sinnvolle Betätigung. Die Frage war nicht durchdacht genug. Eine gute Frage hat wenig Lücken. In dem Fall waren die Lücken zu groß. Dementsprechend sage ich nie wieder Training. Kann ich weiterhin mein Fleisch essen und Sport machen.
Wolfgang, ich sag dir eins. Ich lasse dich damit durchkommen, aber ich sag dir eins, die nächste extrem schwere Frage wird vor einem Juristen vorgetragen. Das schwöre ich. Die wird ausgearbeitet und gefeilscht. Wenn ihr Vorschläge habt für eine extrem schwere Frage, schickt mir bitte extrem schwere Fragenvorschläge. Bitte nicht so Pinocchio-Fragen, sondern wirklich extrem schwere Fragen. Am liebsten entweder oder. Wenn ihr Jurist seid, dann noch lieber. Wenn ihr Jurist seid, und ihr habt mal wieder das Bedürfnis, ein neues Geschmackserlebnis zu erleben in heißen Tagen nach einem schweren Arbeitstag, dann probiert doch einfach mal das neue Blutorange-Getränk von Wolfgang mit dem Code T3AC2. Denkt dran, Freunde, es ist eine limitierte Ausgabe. Wolfgang, per Definition, was bedeutet limitiert?
Das heißt, es gibt nur eine begrenzte Anzahl Dosen. Solange Vorrat reicht, wenn aus, ist aus. Und wird auch tatsächlich...
Ich höre gerade aus der Regie, 3 Minuten Warteschleife. Wir haben 3 Minuten Warteschleife auf die Blutorange. 3 Minuten Warteschleife. Freunde, probiert es. Ich glaube, ich bestelle mir das jetzt auch gleich, Wolfgang. Meinst du, was wäre dein Go-To-Alkohol, den du in dieses Getränk mit einmischst, wenn man das machen würde? Es klingt ja eigentlich nach einem geilen Sommercocktail. Es könnte ja so Margarita-mäßig sein. Also Wodka wahrscheinlich, oder?
Wodka, weil halt Neutralalkohol ist. Es ist nicht tropisch genug, als dass mit irgendwas Rum gut mit funktioniert. Whisky bin ich grundsätzlich kein Fan.
Also Whisky sauer in die Gin, Richtung?
Gin.
Ja. Also Gin könnte gut.
Wodka, ne? Wodka ist halt, weil er Neutralalkohol ist, wahrscheinlich die sinnvollste Lösung. Während sowas wie der Tropical-Geschmack, den ich ja auch habe, wunderbar mit Rum funktioniert.
Geil. Also, Freunde, genießt den schönen Sonnenabend, Sommerabend. Bestellt euch das neue Getränk, schickt mir Fragen. Nächste Woche, ich habe wieder 5 Fragen vorbereitet. Übrigens haben wir auch noch die goldenen Cues zum Rudern mit Seil. Dann kommt die Heranführungsübungen, es kommen die Weedlings, es kommen die Krafttrainingsempfehlungen der Physioschule Oldenburg, die wir auf jeden Fall irgendwann noch besprechen. Wolfgang, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Thomas. Schöne Woche.
Das wünsche ich dir auch, du alte Surferseele.
Und dann sehen wir uns Montag, Woche. 16 Uhr, das Gespräch mit dem Architekten.
Oh ja.
Bezüglich Therapie- und Trainingszentrum.
Wunderbar, bin ich dabei. Ich bring mein Diktiergerät mit.
In Stuttgart.
Du Hund, kommst jetzt erstmal nach Darmstadt und hör auf, meine Patienten sperrig zu trainieren und benimm dich. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.
Thomas, gute Woche. Gute Woche an
alle. Ciao, ciao.
Ciao.
Macht's gut. Ciao.